Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. In einem Wolfsburger Pflegeheim starben im Frühjahr 47 Menschen an Corona. Der Journalist Arndt Henze hat dort zusammen mit einer Kollegin recherchiert und die Geschehnisse rekonstruiert. Über Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Schuld spreche ich gleich mit ihm. Und außerdem berichten wir darüber, wie gut Klöster auf dem Immobilienmarkt zu verkaufen sind. Heute Abend zeigt die ARD eine Dokumentation mit dem Titel »Ich weiß nicht mal, wie er starb«. Im Zentrum steht das Hans-Lilje-Heim in Wolfsburg. Die Einrichtung der Diakonie ist spezialisiert auf Demenz und psychische Erkrankungen. 47 Menschen starben im Frühjahr dieses Jahres innerhalb kurzer Zeit. Sie saßen, wie es in der Doku heißt, in der Corona-Falle. Ich weiß nicht, wie er starb. Der Titel greift auf, was Angehörige dem Heim und auch sich selbst vorwerfen, dass Mutter oder Vater in den letzten Stunden ihres Lebens alleine waren. Die Journalistin Sonja Kettner-Neumann und ihr Kollege Arndt Henze haben in Wolfsburg recherchiert. Sie haben mit Pflegerinnen und Pflegern, mit der Heimleitung, mit Angehörigen und mit politisch Verantwortlichen gesprochen. Und über allem steht die Frage, wie konnte es dazu kommen? Arndt Henze, Kollege des WDR, ist jetzt bei uns im Studio. Guten Morgen, Herr Henze.
Guten Morgen.
Sie haben während der Dreharbeiten immer mal wieder in sozialen Netzwerken so einen Einblick in die Werkstatt gegeben. Und Sie haben geschrieben, dass dies die intensivste Arbeit war, die emotionalste Arbeit, die Sie je gemacht haben. Nun sind Sie ein erfahrener Journalist. Was war daran so emotional?
Die ganz, ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen und Perspektiven, die uns ganz authentisch und sehr, sehr emotional erzählt wurden. Wir waren für viele tatsächlich die Ersten, die sie das ein, zwei, manchmal auch drei Stunden lang erzählen konnten, was sie in der Zeit verarbeitet und zu verarbeiten haben. Und dann saßen wir abends oft nach 10, 12 Stunden da zusammen und haben das erstmal sacken lassen müssen, dass das, was uns die Pflegekräfte erzählt haben, uns berührt haben, das, was die Angehörigen erzählt haben, uns auch berührt haben, aber da nicht zusammenpasste, sondern teilweise ja auch Erfahrungen waren, die Pflegekräfte verletzt haben, weil damit Vorwürfe verbunden wurden, die Pflegekräfte als unfair empfanden.
Sie sind auch evangelischer Theologe, Sie schreiben Bücher und ich möchte mit Ihnen in dieser Sendung über die ethischen Fragen sprechen, die Ihr Film aufwirft. In einer Trauerrede sagt die Tochter einer Verstorbenen:
Rosel musste diesen Weg alleine gehen, betreut von Pflegepersonal in Schutzanzügen, Gummihandschuhen, Masken und Schutzbrillen. Wie fühlt man sich da als sterbender Mensch? Wir wissen es nicht und werden es wohl nie erfahren.
Ja, wie fühlt man sich da als sterbender Mensch? Und dann hören wir die Medizinethikerin Christiane Wopen. Die sagt Folgendes.
Es gibt einen ethischen Anspruch darauf, nicht getrennt von seinen Angehörigen sterben zu müssen, nicht allein zu sein im Sterben, sondern die Menschen dabei haben zu können, die einem nahe sind und von denen man begleitet werden möchte. Wenn es nochmal zu einem Lockdown kommen sollte, was ja weder zu wünschen ist noch anzunehmen ist derzeit, dann muss es jedenfalls die Rahmenbedingungen dafür geben, dass die Angehörigen ihren Vater, ihre Mutter, ihre Geschwister oder Freunde im Sterben begleiten können.
Ja, die Sterbenden haben einen Anspruch darauf, nicht alleine zu sein. Und den Angehörigen wäre es auch ein Bedürfnis gewesen, dabei zu sein. Das ist ja ein Thema, das auch unsere Hörerschaft weit über dieses Wolfsburger Heim hinaus, über diesen Fall hinaus bewegt. Aber es war eben nicht möglich. Viele sind einsam gestorben. Warum sind so viele einsam gestorben?
Naja, das ging ja schon los, bevor der erste Corona-Fall aufgetaucht wurde. Also schon einige Tage vorher wurde das Haus für Besucher und auch für Angehörige geschlossen. Und dann waren das viele, viele Wochen, wo die Angehörigen das Bild aus den Medien bekamen, was ja immer mehr als Horrorheim dann auch verzerrt wurde und gleichzeitig diese Trutzburg, diese graue Wand vor sich sahen und die ja, die Fragen hatten, was passiert dahinter? Werden sich Pflegekräfte um meinen Papa und meine Mama kümmern können? Und die Antwort ist ja, sie haben sich aufopferungsvoll gekümmert. Werden sich Ärzte kümmern? Und die Antwort ist ja, sehr unzulänglich, weil sich viele Ärzte geweigert haben, dahin zu gehen. Und so war das. Da ein Vakuum entstanden, was die Angehörigen mit vielen, ja, Klischees, mit Spekulationen, mit eigenen Horrorbildern gefüllt haben, und die verfolgen sie bis heute in ihre Albträume.
Es ist ein Dilemma, das Sie da beschrieben haben. Einerseits eben Schutz und andererseits natürlich das Bedürfnis nach Nähe, gerade wenn es Sterbende betrifft. Wie ist Ihre Antwort jetzt? Sind die Vorwürfe berechtigt?
Wir haben ja vermieden zu urteilen. Wir wollen nicht in der Rolle des Schiedsrichters sein, sondern wir haben natürlich auch gesehen, unter welchem wahnsinnigen Druck das Heim stand. Und man muss ja einfach wissen, dieses Heim war einer der ersten, die das alles durchmachen mussten. Und vieles von dem, was die erfahren haben, waren dann auch die Erfahrungen, auf denen andere aufbauen konnten. Um mal was ganz Banales zu sagen, die haben 7 Tage gebraucht, bis sie überhaupt genug Tests hatten, um die Bewohner und die Pflegekräfte testen zu können. Das sind dann Menschen, von denen man nicht weiß, sind sie infiziert oder nicht, aber sie mussten ja die Wohnbereiche und die Gruppen auch trennen voneinander. Das konnten sie gar nicht machen. 7 Tage sind eine Ewigkeit in so einer Zeit. Und in der Situation hat natürlich das Heim gesagt, maximal auf Schutz setzen, maximal auf Trennung setzen und versuchen, in diesem Chaos, was sie da selber beschreiben, überhaupt den Kopf über Wasser zu behalten.
Sie haben die Rolle der Ärzte schon angesprochen. Es stellt sich ja heraus, dass erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner des Heims nicht ins Krankenhaus überwiesen wurden, dass also offenbar nicht alles medizinisch Mögliche getan wurde. Ein Moment, in dem man als Zuschauerin beim Schauen dieser Doku den Atem anhält, ist die Aussage des Arztes, der zu den wenigen gehörte, die noch ins Heim gegangen sind. Er sagt Folgendes.
Für mich stand eigentlich nicht im Vordergrund, dass man jemanden hier aus dem Heim an irgendeine Beatmungsmaschine gibt, weil ich sag mal, letztendlich sind das ja dann doch mehr oder weniger Palliativfälle, wo sich dann aus meiner Sicht Beatmungen einfach, wo die nicht anstehen. Und ich habe gesagt, das mache ich halt die ganzen Jahre schon so, dass ich sage, wer in einem Pflegeheim unterkommt, der ist ein Way of No Return, und wir müssen das versuchen, hier mit Bordmitteln zu machen. Auch die Frage nach Patientenverfügung. Man hat dann mal so durch die Akten durchgewühlt und hat hin und wieder auch mal eine Patientenverfügung gefunden. Da haben wir dann natürlich weniger gemacht. Die anderen haben wir dann noch mehr gemacht, auch mit Infusionen und so weiter. Das ist sicherlich eine schwierige Frage. Ja, aber wen sollte ich fragen? Es war keiner da. Und es wusste auch keiner, wie es geht. Also habe ich gesagt, muss ich das auf meine Kappe nehmen.
Ja, er war versucht, glaube ich, an einer Stelle zu sagen, dass es sich nicht mehr lohnt mit der Beatmung. Wie sehen Sie die Verantwortung dieses Arztes?
Also wir haben ihn ja kennengelernt und wir haben auch mächtig geschluckt, als wir das gehört haben und dachten, oh Gott, der redet sich gerade um Kopf und Kragen. Wir haben ihn kennengelernt als einen sehr engagierten, bei den Bewohnern sehr beliebten Arzt, der wirklich seit inzwischen 27 Jahren hinkommt. Und ich glaube wirklich, das, was er für richtig hält, da auch mit großem Engagement tut. Umgekehrt ist all das, was er sagt, natürlich das Gegenteil von dem, was das Palliativrecht fordert, was Patientenverfügungen fordern. Und wir haben die Seite der Angehörigen, der Hinterbliebenen gehört, die gesagt haben, wir haben teilweise tagelang versucht, telefonisch ihn zu erreichen, um mit ihm abzustimmen, ob wir den Weg gehen sollen der Palliativbehandlung oder nicht doch den Versuch machen sollten, ihn noch mit Beatmung und Intensivbehandlung, unseren Vater, unsere Mama dann noch am Leben zu erhalten. Das ist eine ganz, ganz schwierige ethische Frage, denn auf der sachlichen Ebene hat der Arzt auch eine Menge Gründe für sich. Er sagt, denn der Stress, den eine Verlegung ins Krankenhaus bedeutet, der ist riesig. Und ob es den gut getan hätte, weiß keiner. Aber dass die Angehörigen nicht beteiligt worden sind, das sitzt ganz tief bei denen.
Sie haben in einem Artikel für die Zeitschrift Zeitzeichen schon vor vielen Monaten dieses Dilemma beschrieben oder eines der Dilemmata, das Sie da im Heim vorgefunden haben. Und da geht es um den Schutz vor dem tödlichen Virus und dem Schutz der Menschenwürde. Das gilt es gegeneinander abzuwägen. Und Sie schreiben, wer sich dieser doppelten Herausforderung bewusst stellt, kann gar nicht anders, als im Sinne von Dietrich Bonhoeffers Verantwortungsethik Schuld auf sich zu nehmen. Also hat dieser Arzt im Sinne von Dietrich Bonhoeffer Schuld auf sich genommen?
Genau in dem Sinne, wie es Dietrich Bonhoeffer meint, dass es Situationen gibt, in denen man, wenn man sich darauf einlässt, sich ihn aussetzt, gar nicht anders handeln kann, als dass man letztlich Dinge tut, für die man Menschen dann auch um Verzeihung bieten muss und dann auch auf Vergebung angewiesen sind. Aber die eigentliche Schuld besteht ja dann, sich dieser Situation zu entziehen. Also wer sagt, ich setze mich dem lieber nicht aus, ich will meine Moral sauber halten und reinhalten, der handelt ja dann nicht. Und der bleibt den Leuten dann wirklich verschuldigt, weil er sich verweigert.
Also die Ärzte, die nicht von den vielen, die früher dahin gegangen sind, die dann in der Situation sich nicht mehr dieser Gefahr sicherlich auch ausgesetzt haben.
Dieser Frage müssten sich konkrete Ärzte, die von einem Tag zum anderen weggeblieben sind, stellen. Aber natürlich auch das ganze Umfeld, die ganzen Entscheidungsträger im Krisenstab und in der Diakonieleitung, die das hingenommen haben, dass da über 5 Wochen 3 Ärzte teilweise neben ihrer eigentlichen Praxis morgens um 6 gekommen und abends um 10 gegangen sind, um 112 erkrankte Bewohner und über 40 erkrankte Pflegekräfte bis hin zum Sterben zu begleiten. Das ist eine Überforderung, die ist so offensichtlich und ich verstehe bis heute nicht, dass das nicht skandalisiert wurde, auch von den Verantwortlichen und dagegen nach Lösungen gesucht wurde.
Das Pflegeteam ist sehr zugewandt, kompetent, guckt nicht auf die Stunde. Ein Pfleger sagt:
Aber natürlich ist immer noch die Angst dahinter, dass das wiederkommt. Wir hoffen nicht, aber man kann ja nicht wissen, ne? So ein Virus ist unsichtbar und es kann jederzeit wiederkommen. Verhindern kann es, glaube ich, keiner. Egal welche Hygienemaßnahmen oder sonst was. Wenn es nochmal passieren würde, ich würde auch in ein anderes Heim gehen oder sowas unterstützen, weil ich weiß, was ich durchgemacht habe. Und da hätte ich jetzt keine Probleme mit, nochmal sowas auf mich zu nehmen.
Sind die Pflegerinnen und Pfleger für Sie Heldinnen und Helden?
Ja, das ist das Wort, was einem als erstes einfällt. Auf der anderen Seite, es sind erstmal wahnsinnig liebevolle Menschen, die sich mit den Bewohnern im Heim so in sowas wie einer Gemeinschaft der Überlebenden fühlen. Und dieses Empfinden, dass jeder, der diese furchtbare Katastrophe überlebt hat, auch ein Stück weit, ja, ihnen das Gefühl vermittelt, es hat sich gelohnt, was wir alles auf sich genommen haben. Das haben wir ganz stark gespürt. Das ist eine unheimliche Zärtlichkeit in dem Heim. Auf der anderen Seite, man kann doch ein Pflegesystem nicht auf dem Heroismus, auf der heroischen Überforderung von Menschen aufbauen, hat die Ethikerin Professor Wopen gesagt. Und das haben wir auch gespürt. Also wenn Mirel Osmanovic sagt, ich würde mich jetzt sofort melden, wenn im anderen Heim jemand gebraucht wird, dann kann man doch nur sagen, wir können doch nicht traumatisierte Menschen, die durch die Überforderung traumatisiert sind, sozusagen in die nächste Situation reinbringen, sondern da sind wir als Gesamtgesellschaft und auch als Pflegesystem gefordert zu sagen, diese Überforderung der Pflegekräfte, die dürfen wir nicht sozusagen als Rückfallposition nehmen, wenn was schief geht.
Bei uns gehen nach wie vor viele Mails ein von Menschen, die von Corona-Fehlalarm sprechen und da auch einschlägige Publikationen zitieren. Haben Sie auch schon Reaktionen aus der Querdenker-Szene bekommen? Der Film steht ja schon seit einigen Tagen im Netz.
Erstaunlich wenig. Ich bin extrem froh und dankbar, dass jetzt auch in den Kommentarspalten bei YouTube sich Hunderte von Kommentaren melden und sagen, toll, was ihr da geleistet habt. Denn das ist genau das, was sie in den Monaten vorher nicht erfahren haben, die Pflegekräfte. Da haben die nämlich nur diese Stigmatisierung, die Vorwürfe gekriegt. Teilweise auch den Hass und die Häme, die sich dann auch im Alltag dann wiedergespielt haben. Ich glaube, die Querdenker haben gemerkt, dass sie gegen den Film nicht ankommen. Und ich glaube, die haben gemerkt, dass sie in unserer Kommentarspalte nichts verloren haben. Das spricht so für sich selber, was wir da zeigen, was uns die Angehörigen, die Pflegekräfte schildern. Da sprechen die Fakten gegen die Ideologie.
Sie haben auch ein Buch über die Demokratie geschrieben. Glauben Sie oder glauben Sie noch, dass Dokumentationen wie die Ihre aufklären können? Dass Leute wirklich nachdenklich werden und sagen, da habe ich zu schnell Schuld verteilt oder da habe ich etwas nicht sehen wollen?
Also wir sind ja überwältigt von der Resonanz, die wir jetzt schon vor der Ausstrahlung auf diesen Film bekommen haben. Und das zeigt für mich, dass da tatsächlich ein ganz starkes gesellschaftliches Bedürfnis gab, diese kommunikative Quarantäne, die um das Thema Leiden und Sterben und dem Alltag in den Pflegeheimen gebaut worden ist, diese Quarantäne zu durchbrechen. Denn es gibt 900.000 Menschen im Pflegeheim, das sind 5 Millionen nahe Angehörige, die sich jetzt genau die Fragen stellen, droht uns das auch, was wir mit allen Schlagzeilen und sowas da im März, April gesehen haben. Und wenn wir jetzt ein gesellschaftliches Gespräch darüber beginnen, wie wir den Pflegekräften die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdient haben und gleichzeitig aber auch die Balance zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung halten, dann haben wir mehr erreicht, als ich mir hätte träumen lassen.
Die kommunikative Quarantäne durchbrechen. Vielen Dank an Arndt Henze. Der Film »Ich weiß nicht mal, wie er starb« ist heute um 23.25 Uhr im Ersten zu sehen, außerdem jetzt schon in der ARD-Mediathek. Auszeiten im Kloster sind beliebt, aber für ein ganzes Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam entscheiden sich immer weniger Frauen und Männer. Klostergebäude, in denen einst alle Räume bewohnt waren, stehen fast leer. Sie sind viel zu groß geworden, der Unterhalt ist für die Orden zu teuer. Eigentlich eine einfache Rechnung, aber ein Kloster zu verkaufen, das ist auch eine spirituelle Entscheidung. Das heißt ja, man glaubt nicht mehr so recht daran, dass sich das Blatt wieder wenden könnte. Wenn sich Orden dann zu einem Verkauf durchgerungen haben, kommen spezielle Makler ins Spiel. Burkhard Schäfers hat sich auf dem Immobilienmarkt für Klöster umgesehen.
Einmal ist es eben die dominante Immobilie in Schlehdorf, die alles überragt. Und die gesamte Umgebung, ob es nun der Kochelsee ist, ob es der Staffelsee ist, ob es der Walchsee ist, es ist alles nicht weit entfernt. Es ist schnell von München zu erreichen. Und insofern ist Schlehdorf also für uns eine herausfordernde Aufgabe, für dieses Kloster eben einen neuen Eigentümer zu finden.
5 lange Jahre hat es gedauert, bis Ralf Ohlbrück den Schlehdorfer Missionsdominikanerinnen einen Käufer für ihr Kloster vermitteln konnte. Gelegen am Kochelsee, mit spektakulärem Blick auf die Alpen, 60 Kilometer südlich von München. Das mag für Interessenten attraktiv klingen, aber bei einem 300 Jahre alten christlichen Barockbau müssen Verkäufer und Käufer zusammenpassen.
Ja, natürlich wollten wir nicht, dass irgendwie ein Bordell dort einziehen würde, dass eine Sekte es übernimmt oder Rechtsextreme, die ja auch über sehr viel Geld verfügen, auch nicht irgendeine ultrakonservative katholische Gemeinschaft. Und auch wir wollten niemanden, der damit Geld macht. Also keine Luxuswohnungen oder Immobilienmakler, die halt jetzt da großes Kapital draus schlagen wollten.
Schwester Francesca Hannen ist die Provinzialin, also die Leiterin der Schlehdorfer Missionsdominikanerinnen. Vor knapp einem Jahr haben die Ordensfrauen ihr Kloster für 4,2 Millionen Euro verkauft.
Der Käufer sagt natürlich, für mich ist nach dem Kaufpreis noch nicht Schluss. Den Sachwert kriegt man normalerweise nicht. Wo man sich dann letztendlich nachher findet, wo man mit in den Markt geht, ist dann Bauchgefühl.
Mit seiner Firma Prosecur ist Ohlbrück seit 30 Jahren im Geschäft, als Finanzdienstleister und Immobilienbetreuer für Orden in Deutschland und mehreren Nachbarländern.
Wir übernehmen den wirtschaftlichen Part und sagen ganz einfach, ihr seid mit zu wenig Personen auf zu viel Raum. Ihr verpulvert im wahrsten Sinne des Wortes euer Geld, was eigentlich für die Altersversorgung der Ordensmitglieder hinterlegt ist, indem ihr diese viel zu großen Räumlichkeiten heizt, indem ihr mit altem Gemäuer umgehen müsst, wo etwas kaputt geht und.
Orden in Deutschland müssen selbst wirtschaften und vorsorgen. Sie bekommen keine Kirchensteuer. Deshalb bleibt ihnen manchmal als einzige Möglichkeit, ihr Kloster zu verkaufen. Oft sind das jahrhundertealte Bauten, monumental und repräsentativ gelegen, wie im oberbayerischen Schlehdorf.
Im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, dass es so gekommen ist, weil ich, wenn ich jetzt anschaue, auch unsere Gemeinschaft, dann weiß ich nicht, ob wir das jetzt nochmal so schaffen würden. Auch diesen Umzug, der natürlich für alle Schwestern viel bedeutet hat, vor allem auch für die Schwestern, die halt ihr Leben lang im Kloster gewohnt haben, sich dann auf das Neue einzulassen.
Die Missionsdominikanerinnen sind in einen Neubau am Fuße des Klosterhügels umgezogen. Inzwischen liegt ihr Altersdurchschnitt bei 82 Jahren, sagt Schwester Francesca Hannen. So geht es inzwischen mehr und mehr Orden. Es gibt immer weniger Nonnen und Mönche, den Gemeinschaften fehlen junge Leute. Wenn sie ihre Klöster nicht mehr halten können, verkaufen sie diese natürlich bevorzugt an karitative Organisationen. Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, das sei eine würdige Nachfolge, sagt Makler Ralf Ulbrück. Allerdings gelinge das nicht immer. Viele Klöster liegen in ländlicher Idylle, weit ab größerer Städte. Sie sind denkmalgeschützt, sanierungsbedürftig und haben hohe Betriebskosten.
Wir haben es oftmals so, dass man fest davon überzeugt ist, den Käufer gefunden zu haben, und ganz am Ende springt er ab, weil er einfach sagt, das Risiko ist mir dann doch zu groß. Und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das war eben vorher auch schon.
In Schlehdorf gab es zunächst Pläne eines Investors, der dort eine Reha-Klinik eröffnen wollte, aber die Verhandlungen scheiterten. Im zweiten Anlauf fand sich dann doch noch ein Käufer, die Münchner Wohnungsgenossenschaft Wogeno. Ihr Konzept für das frühere Kloster ist eine Mischung aus Wohnen, Büros und Seminarräumen. In diesem Herbst ziehen die meisten der 60 Bewohnerinnen und Bewohner ein. Der auf klösterliche Gemeinschaft angelegte Bau bringt eine besondere Lebensform mit sich. Die neuen Eigentümer haben die Bereiche in verschiedene Wohngemeinschaften aufgeteilt. Jedes Zimmer hat ein Bad. Küche und Wohnzimmer werden gemeinsam genutzt, sagt Caroline Munkert von der Genossenschaft Wogeno, die sich für soziales, ökologisches und selbstbestimmtes Wohnen einsetzt.
Ganz viele sind hier zum Wohnen und Arbeiten vor Ort, also haben ein Gewerbe und einen Wohnraum. Hier sind ja sehr kleine Räume. Es ist hier immer eine Mischung aus Rückzug und Gemeinschaft, das heißt den Rückzug in den kleinen Raum, den man hat, aber auch Gemeinschaft mit den wirklich großen Gemeinschaftsräumen, die man sich dann zusammen teilt.
Von der ehemaligen Hauswirtschaftsschule des Ordens blieben mehrere Großküchen. Auch Werkstätten, ein Festsaal und der Meditationsraum unterm Dach warten darauf, genutzt zu werden.
Da werden sich dann eben auch die Bewohner, die dort einziehen, zusammentun und sagen, was machen wir mit den Räumen? Machen wir da eine Bibliothek rein? Machen wir da ein Kinderspielzimmer rein? Und dazu gibt es dann aber auch nochmal die Gemeinschaftsfläche, die sich jetzt im Erdgeschoss befindet. Da ist zum Beispiel die Waschküche dabei. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Büros mit Alpenblick, Seminarräume für Yogakurse oder Therapiepraxen etwa. Außerdem vermieten die neuen Besitzer Tagungsräume und Gästezimmer an Firmen und an Vereine. Früher Kontemplation, heute Coworking, könnte man sagen. Trotzdem ist zu spüren, dass Schlehdorf bis vor kurzem ein Kloster war.
Es gibt durchaus Bewohner und Bewohnerinnen, die sehr religiös sind. Es gibt aber auch ganz viele, die nicht in der Kirche sind. Natürlich schwingt es hier auch immer wieder mit. Wir haben noch einige Kreuze hier hängen, aber die meisten stören sich nicht daran, weil es einfach mit der Geschichte des Hauses zu tun hat.
Die Klosterkirche wird derzeit saniert und anschließend wieder von der Pfarrgemeinde genutzt. Beim Verkauf von Klöstern sind die sakralen Räume und Gegenstände eine besondere Herausforderung. Kapellen etwa würden manchmal profaniert, sagt Makler Ralf Ulbrück.
Das heißt, das Allerheiligste wird entfernt, die Reliquie wird entfernt, sodass es letztendlich nachher tatsächlich eine Hülle ist. Oftmals ist es eben so, dass dann auch die Räumlichkeiten relativ leer geräumt werden. Also wenn eine Orgel drin ist oder wenn Kirchenbänke drin sind, dann gehen wir oftmals, früher sind wir viel nach Rumänien gegangen, heute ist viel in Polen, dass wir das über kirchliche Mittelsmänner anbieten.
Für das Kloster Schlehdorf und etliche andere fand Ulbrück über die Jahre unterschiedlichste Käufer, vom Studentenwohnheim bis zum Tagungshaus. Für die Vermittlung bekommt er je nach Bundesland 6-7% vom Kaufpreis. Derzeit bietet Ulbrück 2 Klosteranlagen in Unterfranken und in der Oberpfalz an.
Mit Eile, mit Schnelligkeit erreiche ich bei diesen Objekten überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich muss eben sehr genau prüfen, wer das ist, passt der. Wir haben in jedem Vertrag auch sogenannte katholische oder eben überhaupt Religionsklauseln drin. Derjenige oder diejenige, die dieses Objekt kaufen, die leben schon, sie wissen es nur noch nicht, dass es Kauf.
Von der Kontemplation zum Coworking Space. Burkhard Schäfers berichtete über den Verkauf von Klöstern. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Was der Staat gegen Finanzkriminalität tun kann, beschäftigt dann meine Kollegin Silvia Engels und ihre Gäste. Redakteurin am Mikrofon war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.